zu Beginn zwei Verse aus dem ersten Petrusbrief, aus dem ersten Kapitel. Und zwar den Vers 15 und den Vers 16 erst einmal. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Früher, als ich noch etwas jünger war und dann zur Gemeinde ging, hieß es oft von meinen Angehörigen, was, gehst du schon wieder zu den Heiligen? Und zu den anderen Verwandten und Geschwistern sagten sie, ja weißt du, die sind ganz besonders heilig. Und damit haben die Menschen im Prinzip ja gar nicht so Unrecht. Bloß dürfte ihnen eigentlich sehr unklar gewesen sein, was sich hinter diesem Begriff tatsächlich verbirgt. Jedenfalls haben sie nicht an die katholischen Heiligen gedacht. Jedoch unheilige Heilige und andere komischen Heilige sind offensichtlich nicht nach Gottes Plan und Geschmack. Darum wollen wir uns über zwei Dinge Klarheit verschaffen. Erstens, wie Menschen zu Heiligen werden und zweitens, wie Heilige leben lernen. In der katholischen Kirche ist das Prinzip ganz klar. Da muss ein Mensch viele gute Dinge vollbracht haben. Alles, was er je geschrieben hat, muss theologisch einwandfrei sein. Er muss mindestens 2 bis 4 nachgewiesene Wunder gewirkt haben und möglichst schon tot sein. Dann hat er sehr gute Chancen, nachdem er den Heiligsprechungsprozess seiner Kirche gut überstanden hat, vom Papst in einer unfehlbaren Erklärung heilig gesprochen zu werden. Das bedeutet, er darf überall in der katholischen Kirche verehrt werden. Mit der Bibel hat das Ganze allerdings nichts zu tun. Deshalb ist es für uns auch nicht maßgebend. Die Bibel sagt, dass der, der uns berufen hat, heilig ist. Mose singt in seinem Triumphlied über das ägyptische Heer, zur Ehre Gottes, wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit? Und an anderer Stelle sagt er, ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Dass unser Gott heilig ist, macht in einzigartig, eindrücklicher Weise seine Göttlichkeit klar. Heilig im Sinn der Bibel bedeutet zunächst abgesondert, vom Gewöhnlichen getrennt, wobei gleichzeitig ein deutlicher Wesensunterschied erkennbar ist. Heiligkeit ist allein Gottes Wesensart. So hat es auch Jesaja sehen dürfen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Nichts kann von uns aus heilig sein. Nur wenn Gott etwas heiligt, dann ist es heilig. Ein Mensch ist also niemals aus sich selbst heraus heilig, sondern immer nur in Verbindung mit Gott. Kein Mensch kann einen anderen zum Heiligen machen. Und ein Mensch kann sich seine Heiligkeit auch niemals selbst erringen. Sie wird ihm bei seiner Bekehrung von Gott geschenkt. Deshalb werden die Gläubigen im Neuen Testament immer als Heilige angesprochen. Zum Beispiel werden die Korinther berufene Heilige genannt, obwohl viele von ihnen überhaupt nicht heilig lebten. Das Vorrecht ist also mit entsprechender Verantwortung verknüpft. Und hier im ersten Petrusbrief, gerade im 15. Vers, wird dann gesagt, wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Wir lernen also, heilig zu leben, indem wir nüchtern bleiben und unser Denken auf das Ziel unseres Glaubens ausrichten. 1. Petrus 1, Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Die langen, bauschigen Gewänder, die man damals trug, waren bei der Arbeit und bei der Reise hinderlich. Deshalb band man sich einen Gürtel um und steckte die Zipfeln des Gewandes hinein. Jetzt hatte man die nötige Beinfreiheit. So sollen die Gläubigen es auch mit ihren Gedanken machen. Sie dürfen sie nicht ziellos umherflattern lassen. Ihre Gesinnung, das heißt ihre Art und Weise zu denken, soll nüchtern und auf ein Ziel ausgerichtet sein, auf das Ziel des Glaubens. Sie sollen wissen, was sie wollen. Und sie sollen auch wissen, dass jede geistliche Lebensgestaltung bei ihrem Denken beginnt. Wer falsch denkt, der wird falsch leben. Wer zum Beispiel denkt, es komme nicht darauf an, wie der Gläubige sich in seinem Alltag verhält, der wird kaum so leben, wie es unserem Herrn gefällt. Richtiges Leben beginnt bei richtigem Denken. Wir sollen unsere Gedanken nicht zerstreuen, sondern konzentrieren. Deshalb auch der Aufruf zur Nüchternheit. Träumen, wünschen, Fantasien, spekulieren und Visionen trüben die geistliche Klarheit und schwächen eindeutig den Willen. Wir lernen zu leben, indem wir das Lustprinzip überwinden. 1. Petrus 1, Vers 14. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren. Als Gläubige sind wir Menschen, die vom Gehorsam geprägt sind. Kinder des Gehorsams. Wir gehorchen jetzt Gott, nicht mehr den in uns wohnenden Begierden. Unbeherrschte Begierden sind das Produkt geistlicher Unwissenheit. Nein, wir lassen uns jetzt nicht mehr in das alte Schema pressen. Unser Leben darf nicht mehr vom Lustprinzip bestimmt sein. Wenn die Begierden siegen, dann kann das für uns schlimme Folgen haben. Von daher müssen wir lernen, mit ihnen fertig zu werden. Dass wir das nicht aus uns heraus selbst vollbringen können, ist hoffentlich jedem klar. Dennoch sind wir dafür verantwortlich, denn wir haben einen, an dem wir uns jederzeit wenden können und der uns gerne hilft, diese Begierden zu überwinden. Wir lernen, heilig zu leben, indem wir uns die ungeheuren Kosten unserer Erlösung vor Augen stellen. 1. Petrus 1, Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Wir lernen, heilig zu leben, wenn wir uns bewusst machen, dass auch wir all unser Tun und Lassen einmal vor dem Herrn verantworten müssen. 1. Petrus 1, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Wir lernen, heilig zu leben, wenn wir begreifen, dass wir in dieser Welt nur geduldete Gäste sind. Wir sind hier nichts weiter als Gastarbeiter, Touristen in einem fremden Land. Unsere Heimat ist droben im Licht. Das soll uns bewusst sein und auch in unseren Beziehungen zu anderen Menschen zum Ausdruck kommen. Wir sind Bürger eines besseren Landes und wir sind hier nur geduldet. Es ist wichtig, dass die Gläubigen die Ungesichertheit und Vorläufigkeit ihrer irdischen Existenz erkennen, damit sie ihren Lebenswandel darauf einstellen und ihren Herrn bitten, dass sie als Heilige auch heilig leben lerne. Doch wie heißt es so schön? Undank ist der Weltlohn. Wie oft haben wir dieses Sprichwort schon bestätigt gefunden? Aber wie viel mehr, als wir es dieser allmächtige Gott von den Menschen enttäuscht worden, die ihm nicht einmal Dank für sein herrliches Schöpfungswerk dargebracht haben. Unser Herr bezeichnet die Menschen als Undankbare und Böse. Wie oft treffen wir auf Zeitgenossen, deren Lebensäußerung voll von Vorwürfen, Bitterkeit und Undankbarkeit sind. Wie sehr wird unsere Gesellschaft von ständig neuen Forderungen und Begehrlichkeiten bestimmt, ohne dankbar und mit dem Erreichten zufrieden zu sein. Undankbarkeit ist jedenfalls ein Zeichen der Endzeit. Lassen wir uns als Gläubige, als Heilige uns davon infizieren? Es ist Gottes Wille für uns Gläubige, dass wir in allem Dank sagen sollen. Unser ganzes Leben soll in Dankbarkeit eingebettet sein. In unserem Dank erkennen wir Gott als Geber von unendlich vielem Guten. Und wir bringen ihm die Ehre, die ihm gebührt. Ja, wir sollen unserem Gott Lob und Dank regelrecht opfern. Und zwar stets. Das heißt unter anderem, dass wir uns dazu auch wirklich Zeit nehmen. Wer Gott opfert, hat die Verheißung, dass Gott ihn sein Heil sehen lässt. Dank und Dankbarkeit haben aber auch Auswirkungen auf unser ganz gesamtes geistliches Wachstum. Sie sind geradezu das Kennzeichen eines gesegneten Gläubigen. Der Undankbare dagegen wird Gottes Wesen nie ganz verstehen. Deshalb sollen wir alle Zeit für alles danken, in allem Dank sagen, im Gebet wachen mit Dank sagen, dankbar sein, im Glauben überströmend sein mit Danksagung, unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen mit Danksagung. Aus diesen Versen sehen wir, dass Dankbarkeit und Danksagung immer wieder zusammenhängen. Wenn uns ein dankbares Herz fehlt, dann können wir auch Danksagung lernen, indem wir dann wirklich dankbar werden. Und wenn wir mit Gott leben, werden wir immer wieder neue Gründe zum Danksagen erkennen. Haben wir nicht täglich Grund zum Danken? Für die Errettung? Und die immer neue Erfahrung der Vergebung in Jesus Christus? Für die Freude, den Frieden und die Geborgenheit der Gemeinschaft mit unserem Gott und Vater? Für die Erhörung unserer Gebete und erkennbare Führung? Dafür, dass Gott uns mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet hat? Für die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern? Und auch für alle Gnade, die der Herr in unser irdisches Leben hineinlegt? Für den Frieden, die Freiheit des Glaubens und der Verkündigung des Evangeliums? Für ausreichende Nahrung und Kleidung und vieles mehr? Für Gesundheit und Bewahrung, für berufliche Erfolge, für frohe Gemeinschaft in der Familie und auch für das geistliche Miteinander und den Frieden in der Gemeinde. Erst beim Danken wird uns oft der Blick für eine Fülle von kleinen Liebensbeweisungen und Führungen eröffnet. Führungen, die Gott uns täglich zuteil werden lässt. Schließlich können wir auch in schweren Wegen die liebende Hand unseres Gottes erkennen. Ein dankbares Herz kann viele Versuchungen des Feindes abwehren, der darauf setzt, Neid und Eifersucht, Begehrlichkeiten und Unzufriedenheit in uns zu wecken. Dankbarkeit bewahrt uns auch vor der Vorstellung, wir hätten uns alles selbst erarbeitet, bis hin zum Hochmut und zu jener schlimmen Selbstgerechtigkeit, die schon manchen ernsten Konflikt in Gemeinden ausgelöst hat. Hiob ist ein schönes Beispiel für jemand, dessen dankbares Vertrauen zu seinem Gott allen Versuchungen Satans widerstand. Dankbar hatte er seinen Reichtum und sein Familienglück aus Gottes großer Hand genommen. Dadurch wurde sein Glaube so gefestigt, dass er auch das Böse aus Gottes Hand annehmen konnte und den Anfechtungen Satans widerstand. Es ist traurig, wenn sich Gläubige noch in Streitigkeiten verwickeln lassen, mit Brüdern und Schwestern, mit Ehepartnern oder mit Kindern und Eltern, mit Nachbarn und Arbeitskollegen. Oder wenn sie sich verleiten lassen, auf andere zu schimpfen. Wir sind vielmehr aufgefordert, für alle Menschen neben Bitten und Fürbitte auch Danksagung vor Gott zu bringen. Im Leben des Paulus waren Danksagungen für andere ein fester Bestandteil. 9 seiner Briefe beginnen damit, dass er für den Adressaten dankt. 6-mal fügt er sogar hinzu, alle Zeit. Und einmal sagt er unablässig, nicht aufhörend. Der Dank füreinander lässt uns den Bruder und die Schwester in einem anderen Licht erscheinen. Wir erkennen seinen Wert vor Gott und für uns. Harte, vielleicht sogar unversöhnliche Worte fallen dann zunehmend schwerer. Wir werden dankbar füreinander. Es ist Gottes Wille, dass wir in allem Dank sagen. Dieses Wort richtet sich an die ganze Gemeinde. Miteinander zu danken, ja Gott einmütig mit einem Mund zu verherrlichen, muss wesentliches Element unserer Zusammenkünfte sein. Wo nicht miteinander gedankt wird, ist die geistliche Frische bereits verloren gegangen. Vielleicht sind die Gebete so allgemein gehalten, dass keine konkrete Erhörung erfahren wird, also auch kein Dank aufkommt. Vielleicht sind wir so mit unseren Problemen beschäftigt, dass das Handeln unseres Herrn längst aus unserem Blickfeld verschwunden ist. Vielleicht verstellt uns auch unsere angebliche Rechtsgläubigkeit den Blick für Gottes Gaben. Vielleicht teilen wir uns auch gar nicht mehr mit, was der Herr unter uns gewirkt hat, sodass die spontane Freude fehlt. Am stärksten soll doch der gemeinsame Dank bei der Mahlfeier zum Ausdruck kommen, wenn es um sein großes Erlösungswerk geht. Hier, vor allem will uns der Heilige Geist dahin führen, dass wir Opfer des Lobes und des Dankes darbringen und unseren Herrn einmütig mit einem Munde verherrlichen. Er will unseren Blick auf die unvergleichliche Person Jesu Christi und sein wunderbares Werk lenken, sodass wir aus vollem Herzen danken können. Dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch, eure Danksagung. Auch das gehört zur Heiligkeit eines Gläubigen dazu. Aber eigentlich haben wir es ja gar nicht gerne, wenn uns jemand sagt, was wir tun sollen. Wir möchten unsere Pflichten, unser Tun selbst bestimmen. Und das gilt besonders dann, wenn es sich um gutes Tun handelt. Selbstverständlich, wir geben zu, bei der üblichen Tagesarbeit ist fast immer jemand da, der uns die Arbeit zuweist. Wir akzeptieren das und verfahren auch danach. Es ist ja auch an sich logisch, dass es so laufen muss. Irgendeiner muss koordinieren und das geht nur über Anweisungen. Wie könnte sonst aus der Einzeltätigkeit vieler Mitarbeiter schließlich ein gemeinsames Ziel erreicht werden? Es muss alles funktionieren, ineinandergreifen. Aber nach der Arbeit, da muss das weisungsgebundene Tun aufhören. Da darf uns dann keiner mehr reinreden, oder? Wann hört Gott denn auf, uns Weisungen zu geben? Wäre es nicht zum Verzweifeln, wenn er schwiege und uns völlig allein ließe? Ist es nicht eine echte Wohltat, dass er uns immer neu sagt, was sein grundsätzlicher Wille ist? Wenn er nicht mehr redete und uns zeigte, was er heute und jetzt konkret von uns getan haben will, wären wir dann nicht oft ziellos irrende und damit unglückliche Menschen? Deshalb ist es doch nur vernünftig, sich willig seinem Plan unterzuordnen. Er, der wirklich die Übersicht hat. Er weiß ganz allein, was heute zu tun dran ist. Es gibt vieles, von dem uns die Bibel mitteilt, dass es Gottes Willen für uns sei. Immer wenn dabei ein neuer Hinweis erfolgt, bedeutet das eine Offenbarung. Und Gottes Ziele werden für uns dann deutlich sichtbar. So wie sein Herz es empfindet und sein Plan es für nötig und nützlich ansieht, so sollen Gläubige sein und wirken. Und eins betrifft auch dabei das Gute tun, das Gutes tun. Wer als Gläubiger verstanden hat, wie Gott sich ihn vorstellt, dem wird einleuchten, dass Gutes tun dazugehört. Gläubige sollen Abbilder des Herrn Jesus hier in der Welt sein. Sie sollen mit ihrem Leben beweisen, dass sie von sich selbst, von ihrer natürlichen Ich-Bezogenheit, vom ständigen Drehen um sich selbst befreit sind, um für Gott da zu sein. Und dieses für Gott Dasein gehört ganz wesentlich dazu, neben das gute Tun für andere. Pilatus hat damals die Ankläger des Herrn Jesus gefragt, was sein Gefangener denn Böses getan habe. Sie blieben ihm eine Antwort schuldig. In Apostelgeschichte 10, 38 fasst der Heilige Geist das Leben unseres Herrn Jesus so zusammen. Er ging umher, wohltuend und heilend. Wo immer er auftrat, wo er mit Menschen sprach, da geschah es wohltuend. Das genau erwartet Gott auch von uns. Das, wenn wir es wieder einmal mit aller Vorsicht so ausdrücken dürfen, ist die segnende Ausstrahlung des Gläubigen für seine Umwelt. In 1. Petrus 2, Vers 15 wird betont herausgestellt, Gottes Wille ist es, dass wir durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringen. Wie der Herr Jesus handelte, so sollen seine Jünger handeln. Sollen reden im Bewusstsein, dass ihr Verhalten in jedem Fall bewirkt, zeugnishaft zu sein, anziehend zu sein. Aber es kann auch abstoßend wirken. Im Urtext ist mit dem Wort zum Schweigen bringen ein Inhalt gemeint, der uns nachdenklich stimmen kann. Zu übersetzen wäre hier dann nämlich ein Maulkorb umhängen. Gutes Tun nimmt also die Bissigkeit weg, bringt den zum Beißen bereiten Partner zum Schweigen und klärt ihn über Gott auf. Gläubige überwinden also durch Gutes Tun den Hass und die Ablehnung. Zumindest nehmen sie jeden Vorwand zum aggressiven Ausfall weg. Sie informieren über Gott und seinen Willen. Und da Gott das beobachtet und segnet, kann es die allerbeste Vorbereitung für eine echte Aufnahme des Evangeliums sein. Gutes Tun oder gute Werke, die Gott nach Hebräer 13, 21 selbst vorbereitet, in uns dann schafft und Vollendung bringt, sind keine Ergebnisse unserer eigenen Leistungskraft. Gläubige tun sie auch nicht, um sich den Himmel zu verdienen oder ein Stück heiliger zu werden. Gute Werke sind Ausdruck des göttlichen Lebens in ihnen. Sie geschehen aus Liebe zu Gott und aus Dankbarkeit ihm gegenüber. Titus 3, Vers 14 lehrt uns aber nun doch auch, dass man lernen muss, sie zu tun. Lernen erfolgt über die Stufen Information und Einübung. Da müssen Personen da sein, die anleiten, die ganz praktisch zeigen, wie man so etwas macht. Und dann kann Gott den konkreten Fall, die persönliche Aufgabe anweisen. Solches Anweisen bezieht sich ebenso auf das Geben materieller Hilfe wie auf ein praktisches Tun. Ganz sicher auch auf ein geistliches Helfen in seelsorgerlicher Art. Wenn man dann aber gar nichts von guten Werken, vom Gutes Tun in meinem Leben feststellen kann, muss da nicht irgendetwas bei mir nicht in Ordnung sein? Ich denke, die Antwort lautet ja. Wenn Gottes Wille für mein Leben bestimmt ist, und das bekenne ich ja, wenn ich mich gläubig nenne, dann sollte ich eine echte Wohltat für meine Umgebung sein. Und unter Wohltat ist dabei das zu verstehen, was sich nachhaltig, segensreich und auf Gott verweisend deutlich bemerkbar macht. Nicht einfach eine sanfte Streicheleinheit, hinter der nicht die ganze Persönlichkeit steht. Das wäre nicht genug. Wollen wir doch wieder einmal neu damit anfangen zu fragen, Herr, wo kann und soll ich heute in deinem Namen Gutes tun? Gottes Kinder haben im Normalfall das Bestreben, dem Willen Gottes zu entsprechen und so auch zu leben. Und das nicht nur aus der Einsicht heraus, dass ein solches Leben gut und sinnvoll ist, sondern besonders unter dem Aspekt, dass wir uns beeifern sollen, ihm wohlgefällig zu sein. In vielen Fällen ist das Wissen um das, was dem Herrn Jesus wohlgefällt, nicht schwer herauszufinden. Denn die Bibel gibt uns eine Reihe von Hinweisen über den Willen Gottes. Es gibt aber auch eine Reihe von Einzelfällen, wo man genau prüfen muss, was jetzt dran ist. Welche Hilfestellung kann ich dann erfahren? Zwei Bereiche unseres Lebens sind da besonders betroffen. Unsere Gotteserkenntnis und unser Verhältnis zur Welt. Die nachfolgenden zwei Bibelverse können uns da eine grundsätzliche Hilfe sein. Jeremia 24, Vers 7. Und ich will ihnen ein Herz geben, mich zu erkennen, dass ich Jahwe bin, und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren. Diese Aussage Gottes zeigt, dass wahre Erkenntnis und entsprechendes Handeln mit drei Punkten zu tun hat. Da ist zunächst einmal Gottes Wirken im Vordergrund. In den Versen 4 bis 10 von Jeremia 24 steht achtmal, ich Jahwe werde. Gott hat also ganz bestimmte Ziele und die wird er verwirklichen. Und dann steht da auch noch ein neuntes Vorhaben. Ich will ihnen ein Herz geben, mich zu erkennen. Wenn das so formuliert ist, ich will, dann spricht Gott nicht nur von seinem Ratschluss, den er zu seiner Zeit ausführen wird. Vielmehr ist dann, wenn wir das einmal so sagen dürfen, oftmals von einem tiefen Herzenswunsch Gottes die Rede. Zumindest von einem erstrangigen Vorhaben. Gottes Handeln in diesem Abschnitt bei Jeremia ist also nicht die Heimführung ins Land, das Bauen im Land, dass er ihr Gott sein wird, sondern das Wirken an den Herzen der Menschen. Kommen wir zu dem zweiten Punkt. Rechte gottesgemäße Erkenntnis ist eine Herzenssache, ist also weniger eine Sache des Verstandes. Es ist also schon im Alten Testament zu finden, was der Herr Jesus über den Ursprung der Gedanken äußert. Aus dem Herzen kommen hervor. Auch David hatte diese Sicht, wenn er im Psalm 50, Vers 15 sagt, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren den festen Geist. Dabei ist in der Bibel das Herz nicht eine biologische Pumpe, die das Blut durch den Körper pumpt, sondern das Organ, wo unsere Gedanken und die daraus folgenden Handlungen produziert werden. Wenn also ein neues Herz nötig ist, um das Wohlgefällige Gottes zu tun, dann ist damit eigentlich eine veränderte Denkweise gemeint. Die veränderte Denkweise kommt aus der Erkenntnis Gottes. Eigentlich ist das ganz logisch. Wenn ich den Wunsch habe, aus Liebe das zu tun, was dem anderen wohlgefällt, dann muss ich den anderen kennen und wissen, woran er gefallen hat. Diese Gotteserkenntnis ist zunehmend unser Problem. In unserer durch Humanismus und Pluralismus geprägten Zeit geistert eine Gottesvorstellung durch die Köpfe vieler Gläubiger, die oft nicht mehr mit dem Bild der Bibel entsprechen. Zum einen redet man vom lieben Gott, zumindest wird die Liebe Gottes einseitig betont. Der Gedanke, dass Gottes Liebe nie ohne Heiligkeit und Wahrheit möglich ist, ist einfach fremd geworden. Zum anderen denkt man etwa so, Gott nimmt es nicht mehr so genau mit Sünde und Ungehorsam. Und den Richterstuhl Christi werde ich schon überstehen. Errettet bin ich ja. Ob das allerdings die rechte Basis ist, unserem Herrn und auch unserem Gott zu gefallen. Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist. Auch hier gibt es einige Aspekte, die zu bedenken sind. Da ist zum einen die Aufforderung, Anweisungen, oder wenn wir es auch anders ausdrücken wollen, der Befehl, seid nicht gleichförmig dieser Welt oder diesem Zeitlauf. Das ist äußerst unpopulär und passt so gar nicht in die Sicht vom Wohlfühlchristentum und von der Wohlfühlgemeinde. Ob wir diesen Vers nun mehr in Richtung Äußerlichkeiten verstehen, wie Mode, Gesellschaft, Ethik, Moral, Wohlstand, Freizeitverhalten und so weiter, oder ob wir darunter die Gesinnung, den Zeitgeist, die Denkweise verstehen, bleibt eigentlich egal. Ohne eine Trennung, ohne eine Absonderung von der Welt sind die nächsten Punkte nicht möglich. Selbst wenn wir auch hier als die ewigen Neinsager abgestempelt werden. Wir können aber als Gläubige, als Heilige nicht in zwei Lagern zu Hause sein. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das Sondern oder stattdessen unterstreicht das, was ich eben gesagt habe. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, bewirkt die Erneuerung des Sinnes, die Gesinnung der Denkweise. Gläubige betrachten die Dinge um sich herum aus der göttlichen Sicht. Das führt zur rechten Erkenntnis über Gottes Wohlgefallen und Verwandlung im Denken und Handeln. Diese von innen erfolgte Verwandlung oder Umgestaltung ermöglicht dem Gläubigen, das dem Herrn Wohlgefällige herauszufinden, das, was gut ist und vollkommen ist, und zwar in Gottes Augen. Hier gilt nicht irgendein menschlicher Maßstab und mag er ethisch und moralisch auch noch so hoch liegen. Hier geht es nicht darum, irgendwelche Zweckdienlichkeitsüberlegungen anzustellen. Schon gar nicht können wir zum Maßstab unseres Handelns die Frage machen, was denn die Geschwister oder die Menschen allgemein gerne hätten. Oft hört man heute unter Gläubigen, wenn man auf bestimmte Dinge oder Tendenzen hinweist, die durchaus ehrliche Frage, ja, was ist denn hieran oder daran so schlecht? Ob diese Frage die Prüfung, das Erkennen des vollkommenen Willen Gottes ermöglicht? Ob sie eine Antwort gibt auf die Frage nach dem Wohlgefälligen vor Gott? Ich wünsche mir von meinem Herrn mehr gefragt zu werden und zu lernen. Ja, was ist dann hieran oder daran so gut aus der Sicht des Herrn, dass ich so und nicht anders handeln solle? Versuchen wir doch einfach mal, wirklich heilig zu sein. Denn unser Herr ist heilig und er hat uns versprochen, dass wir es auch sind. Stellen wir es doch einmal dar. Versuchen wir es, als gläubige Menschen in dieser Welt auch mal als Neinsager abgestempelt zu werden. Versuchen wir einfach mal, wirklich heilig zu leben.